herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Temperatur und Taktik. Wenig überraschend geht es heute bei uns um die Hitzewelle bzw. die Hitzekrise der vergangenen Tage und Wochen in Europa. Und ich habe heute gleich mehrere Gäste, mit denen ich darüber sprechen möchte, was da eigentlich los war, einfach aus wettermeteorologischer Sicht, was uns diesen Sommer noch erwartet. Denn heute ist der 29. Juni, wir haben noch ein bisschen Sommer vor uns. Und dann spreche ich mit drei ganz wunderbaren Gästinnen, von denen ihr ein paar schon kennt, darüber, ja, wie sie jetzt persönlich betroffen war und was eigentlich so passiert ist. Zu Gast ist bei mir heute einmal die Juliane. Juliane war mal meine Studentin und wir haben eng zusammengearbeitet, damals gemeinsam bei KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und sie hat damals vor allem im Thema Klimawandel, Anpassung und Sport gearbeitet. Und wie der Zufall es so möchte, wollte sie eigentlich diesen Samstag einen Halbmarathon laufen zum allerersten Mal. Der hat nun nicht stattgefunden. Wie sie das fand und was das so auch bei anderen Sportveranstaltungen bedeutete, darüber spreche ich mit Juliane. Danach gehen wir zu Annalea, die auf der Fusion war. Wer die Fusion nicht kennt, das ist ein, ich würde sagen, wildes Festival in der Nähe von Berlin in Lerz. Es ist Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich sogar. Das erzählt uns Annalea. Sie nickt hier, genau. Und sie wird uns erzählen, wie es da war, weil das wurde interessanterweise nicht abgesagt, wurde zwischenzeitlich aber mal wegen eines Brandes evakuiert und dann durften sie aber doch weitermachen. Und als letztes ist Ulrike dran und Ulrike kennt ihr aus der ersten Podcast-Folge. Und ja, die hat betreut im Unfallkrankenhaus in Berlin den Hitzeschutz. Und das war jetzt wirklich die, ja, ich würde sagen, der Ernstfall. Und wir hören von Ulrike, wie es war, ob die Sachen geklappt haben und ob das System einfach versagt hat oder nicht. Ich freue mich total, dass wir jetzt gleich loslegen. Und den Einstieg macht aber Max. Max ist jemand, mit dem ich auch schon früher zusammengearbeitet habe. Er ist Meteorologe und kümmert sich um Klimarisikovorhersagen, setzt sich auch schon länger intensiv mit Hitze auseinander. Und Max, ich freue mich total, dass du da bist, um mit mir heute darüber zu sprechen, was da los war und wie es weitergeht. Vielleicht erzählst du zum Einstieg einmal kurz, ja, wer du genau bist und was du so machst.
Ja, genau. Danke, Andrea. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, hier heute mit dir und mit deinen Kolleginnen, Freundinnen, mit den Leuten zu sein, die uns hier auch aus der Praxis Erkenntnisse geben. Das finde ich auch immer super spannend. Ich bin Meteorologe. Ich habe Meteorologie studiert in Leipzig. Ich bin aber auch gleichzeitig Unternehmer und selbstständig geworden während des Studiums und mache so seit 6, 7 Jahren alles Mögliche rund um das Thema Klimadatenauswertung, Klimarisikoanalytik und Klimaanpassungsstrategien, unter anderem für Kommunen, aber auch zum Beispiel an der aktuellen nationalen Klimarisikoanalyse des Bundes arbeite ich mit aus der klimafachlichen Perspektive. Das heißt, da habe ich einen relativ tiefen Einblick. Genau, und das Thema der aktuellen Hitzewelle ist natürlich, ja, es ist ja brennend aktuell, sagen wir mal so. Also heute ist die Hitzewelle quasi gerade noch vorbeigegangen oder zu Ende gegangen, aber sie war die letzten 2 Wochen ja einfach sehr, sehr präsent.
Genau, und kannst du vielleicht für diejenigen, die sich damit noch nicht genauer auseinandergesetzt haben, einmal sagen, was war denn da los? Es wurde so von so einem Hitzedom immer mal gesprochen. Würdest du das auch so bezeichnen? Und wie, also ist jetzt wirklich der Klimawandel daran schuld, dass es diesen Hitzedom gab oder nicht?
Ja, also der Hitzedom ist irgendwie so ein etwas neuerer Begriff. Wir Meteorologen sagen dazu gerne Omega-Hoch. Das heißt, das ist ein Hochdruckgebiet, das in allen Luftschichten von unten nach oben ausgeprägt ist und sich, das ist das Wichtige, vor allen Dingen lange Zeit nicht vom Fleck bewegt. Das heißt, auf der einen Seite des Hochs, auf der Ostseite, kommt immer ein bisschen kühlere Luft an und auf der Westseite, auf der Nordhalbkugel, kommt von Süden her die heiße Luft. Und wenn so ein Hochdruckgebiet dann lange liegen bleibt, heißt das eben Sonne, es kommt warme Luft und es wird eben immer wärmer. Der Klimawandel, inwieweit der jetzt dazu beiträgt, dass so ein Hochdruckgebiet tatsächlich noch länger überlebt oder noch länger an der gleichen Stelle bleibt, das kann man noch gar nicht so genau sagen. Das ist auch teilweise regional unterschiedlich. Also es gibt schon Belege dafür, dass es so sein könnte, dass wir also mehr länger anhaltende Wetterlagen haben. Also da gibt es durchaus schon Studien, die sagen, die Wetterlagen, die wir heute sehen, die halten länger an. Sie verändern sich allerdings auch durch natürliche Effekte. Das heißt, da kann man noch nicht so genau sagen, da kann man Klimawandel und natürliche Klimaschwankungen noch nicht so gut trennen. Aber wo man das sehr gut kann, ist einfach bei der Temperatur, die die Luftmassen erreichen. Das heißt, wenn wir ein Omega-Hoch heute haben und wir das Omega-Hoch, sage ich mal, klimatologisch 60 Jahre in die Vergangenheit beamen würden, würden wir einfach ganz andere Temperaturen haben. Also wir vergleichen regelmäßig die Zeitserien der Temperaturen an einem Ort zum Beispiel über die letzten, sagen wir mal, 60, 65 Jahre. Und was man da in den letzten 65 Jahren sieht in Deutschland, ist der heißeste Tag im Jahre. Der ist ungefähr 3,5 bis 5 Grad wärmer geworden über die letzten 65 Jahre. Und die Durchschnittstemperaturen sind in den letzten 65 Jahren so knapp 2 Grad gestiegen. Das heißt, mehr als doppelt so viel Temperaturanstieg wie bei den Durchschnittstemperaturen, bei den heißesten Temperaturen. Also da sieht man schon, das kann man ohne Klimawandel gar nicht erklären. Also ohne, dass die Luftmassen wärmer werden durch den Klimawandel, könnte so ein Hochdruckgebiet keine 42 Grad Celsius in Deutschland erzeugen.
Ja, irgendwie auch bedrückend, ehrlich gesagt, finde ich. Wie ist es denn? Es wird ja jetzt auch viel über El Niño geredet gerade. Spielt denn El Niño eine Rolle? Könnte das der Grund sein und nächstes Jahr ist El Niño wieder vorbei?
Also El Niño hat vor allen Dingen Auswirkungen auf die globale Temperatur. Die Wechselwirkungen von El Niño, die spielen sich eher im amerikanischen, pazifischen, teilweise auch afrikanischen Raum ab. Die Wechselwirkungen von El Niño mit der saisonalen Klimavariabilität in Europa, die sind nicht sehr stark oder auch nicht so gut belegt. Das heißt, man kann jetzt nicht wirklich sagen, El Niño ist daran schuld oder es hat mit El Niño zu tun, dass wir jetzt eben so eine lange anhaltende Hitzeperiode hatten. Also das kann man wirklich nicht so genau sagen. Also El Niño und Europa, die Wetterlagen, die hängen nicht so stark zusammen.
Okay, alles klar. Also das ist jetzt auch keine Ausrede, die wir akzeptieren sollten, dass das jetzt so war. Okay, danke dir, Max. Wir sprechen nachher nochmal darüber, was uns jetzt noch bevorsteht. Aber bevor wir das machen, schauen wir einmal auf Deutschland und was hier jetzt so passiert ist. Und wir beginnen mit Juliane. Juliane wohnt in Hamburg und wollte in diesem Jahr das erste Mal an einem Halbmarathon teilnehmen, und zwar am Halbmarathon in Hamburg. Juliane, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, mal davon abgesehen, dass du einen Halbmarathon laufen wolltest? Wie kommst du denn dazu, zu dem Thema?
Genau, ich arbeite schon seit einiger Zeit jetzt zu den Themen Klimawandel und Gesundheit mit dem Fokus Sport und bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg tätig und arbeite eben wissenschaftlich zu genau diesem Thema.
Und ja, Juliane, wie war das denn, dein Halbmarathon?
Genau, die Rede ist von dem Heller Halbmarathon in Hamburg, der am 28. Juni hätte stattfinden sollen. Also 21 Kilometer durch die Innenstadt in Hamburg. Möglichst viele Sehenswürdigkeiten sollten auf der Strecke liegen. Und am 24. Juni haben alle Teilnehmenden die E-Mail bekommen, dass der Halbmarathon verschoben wurde. Also nicht gecancelt, sondern auf einen unbestimmten Termin später im Jahr verschoben. Und genau, Grund war die Hitzewelle, die auch jetzt am letzten Wochenende Hamburg getroffen hat. Nicht ganz 40 Grad, aber gestern an dem Sonntag wurde auch der heißeste Tag in Hamburg verzeichnet mit knapp über 39 Grad Celsius. Also zum Glück noch etwas kühler als im Süden Deutschlands, aber trotzdem sehr heiß. Genau, und es gab zwar im Vorfeld auch ein paar Anpassungsmaßnahmen von dem Veranstalter. Also zum Beispiel gab es 7 Versorgungspunkte, das heißt mehr als ohne Hitzewelle, mit Wasser und auch Schläuchen, die die Teilnehmenden abkühlen sollten. Elektrolyte sollten auch bereitgestellt werden. Es gab eine E-Mail mit Tipps gegen hohe Temperaturen. Der wurde der Wärmeguide genannt. Aber ich denke, aufgrund von Druck von Expertinnen und auch lokalen Behörden wurde am Ende eben diese Veranstaltung verschoben, obwohl der Veranstalter eigentlich die ganzen Tage vorher gesagt hat, dass auf jeden Fall ein Verschieben oder ein Ausfall nicht in Frage kommt.
Ich finde das wirklich auch bemerkenswert. Wir haben ja darüber gesprochen in den 2 Wochen davor. Und ich habe erst vor einer Woche ein Interview selber beim NDR gegeben, wo ich auch auf diese Veranstaltung, diese Sportveranstaltung hingewiesen wurde und gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, dass diese Veranstaltungen, die großen Sportveranstaltungen abgesagt werden. Und ich habe da noch gesagt, ich halte das für medizinisch, würde ich es für sinnvoll halten. Aber der Druck der Veranstalter, genau was du gerade gesagt hast, ist eigentlich viel zu hoch. Ja, so dass ich mir das kaum vorstellen kann und die Verantwortung, ich eigentlich erwarte, dass die Verantwortung wieder auf die Teilnehmer abgeschoben wird. Deshalb meine Frage an dich, hättest du denn teilgenommen, wenn das stattgefunden hätte? Weil es wird ja immer gerne von Eigenverantwortung geredet und dass man doch dann als Sportlerin, ja, dann nimmt man halt nicht dran teil, ist ja nur ein Halbmarathon.
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, also die Wochen davor, wo schon klar wurde, okay, es soll relativ warm und heiß werden, habe ich mir eigentlich nicht wirklich Gedanken dazu gemacht. Ich denke, ich kenne meine Grenzen gut. Ich arbeite genau zu dem Thema Klimawandel, Gesundheit und Sport, aber habe auch dann auf in den sozialen Medien ein bisschen kommentiert, weil das natürlich ein sehr wichtiges Thema unter den LäuferInnen war in Hamburg und sollten natürlich viele HobbyläuferInnen teilnehmen und wurde auch teilweise gefragt, wie ich das sehe. Ich meine, die Risikowahrnehmung von Sportlern ist ja teilweise etwas verzerrt. Dadurch kommt es ja häufig auch zu Hitzeunfällen, sage ich mal so, dass HobbyläuferInnen sich überschätzen
Sie unter, ja, gute Frage.
Überschätzen.
Sie überschätzen sich.
Und dann in der Hitze laufen, man denkt, man ist gesund, man ist jung, man ist ja sportlich aktiv, da kann schon nichts passieren, man hat vielleicht auch Wasser dabei und dann passiert es trotzdem, dass man im Krankenhaus landet. Und ich muss sagen, ich finde es schwierig, die Eigenverantwortung, also die Verantwortung komplett auf die individuelle Person zu verschieben, denn ich wäre auf jeden Fall angetreten. Also auch als dann am 24. Juni oder am 23. Juni, bevor der Halbmarathon verschoben wurde, ich dachte mir, okay, es wird warm und ich habe mir extra noch eine Cappy gekauft und wollte mir die Sonnenbrille von meiner Schwester ausleihen. Also ich habe mich schon ganz gut vorbereitet gefühlt, habe versucht, mich zu akklimatisieren. Also auch, ich bin bewusst in der Wärme gelaufen vorher, jetzt nicht direkt in der Mittagssonne. Aber in Hamburg waren es auch die Tage davor nicht 40 Grad, sondern nur 25, 27. Also es war noch aushaltbar. Und ich wollte den auch laufen, den Halbmarathon. Und muss auch sagen, dass ich am Ende, vor allen Dingen die 2-3 Tage vorher, sehr, sehr froh war, dass er abgesagt wurde und dass mir die Entscheidung abgenommen wurde. Und ich glaube, das geht teilweise allen so, beziehungsweise wirklich den meisten. Das habe ich jetzt auch im Nachgang in den sozialen Medien sehr oft gelesen, dass, ich meine, es gab einige LäuferInnen, die im Vorfeld schon gesagt haben, okay, sie werden den Lauf absagen und nicht teilnehmen, obwohl sie ein ganzes Wochenende eben in Hamburg geplant hatten.
Also diese Schwierigkeit zwischen Eigenverantwortung und Veranstalter und was sind eigentlich Abbruchkriterien? So einfach ist es nicht. Also zum Beispiel dieser Ironman in Frankfurt, der hat ja stattgefunden. Und da wurde die Strecke verkürzt, hattest du mir erzählt. Und hast du, also du arbeitest ja auch beruflich am Thema Hitze und Sport. Das ist ja wirklich die Ironie eigentlich auch. Wo haben da die Teilnehmenden reagiert? Weißt du das? Und haben die, also die haben die Strecke halbiert, aber haben sie noch was anderes gemacht? Also ich bilde mir ein, sowas gelesen zu haben, dass die Strecke auch so weit verändert wurde, dass halt die Laufstrecke beispielsweise mehr im Schatten war?
Genau, das ist sehr interessant, auch die beiden Veranstaltungen ein bisschen gegenüberzustellen. Also der Ironman Frankfurt ist natürlich ein Event, was in den Extremsport reingeht, würde ich sagen. Also einen Halbmarathon laufen ja auch viele HobbysportlerInnen und der Ironman zwar auch, aber auch sehr viel mehr Profis. In Frankfurt gab es Temperaturen von 38 Grad Celsius. Und für die meisten vielleicht, die gar nicht genau wissen, was ein Ironman ist, also es gibt einmal Radfahren, das sind eigentlich 180 Kilometer. Die wurden jetzt in Frankfurt verkürzt auf 125 Kilometer mit dem Rad. Eigentlich wird ein Marathon gelaufen, also 42 Kilometer, und der wurde verkürzt auf 21 Kilometer, also ein Halbmarathon. Und 3,8 Kilometer Schwimmen ist beibehalten worden. Und du hast recht, die Laufstrecke wurde, soweit es geht, in den Schatten gelegt. Das ist beim Radfahren natürlich nicht möglich. Die Veranstalter haben dafür gesorgt, dass es ein bisschen mehr Wasser zur Verfügung gibt und auch Elektrolyte. Aber ich muss sagen, man kommt natürlich bei fast 40 Grad Celsius und intensivem Sport in der Sonne an die Grenzen von Klimaanpassung. Und viele Teilnehmenden waren letztendlich nicht damit zufrieden, dass dieser Ironman nicht abgesagt wurde und nicht verlegt wurde, sondern eben verkürzt wurde, da viele eben wirklich auf diese extremen Distanzen trainieren. Und es gibt viele SportlerInnen, die eine Stärke zum Beispiel im Schwimmen oder im Radfahren oder im Laufen haben. Und wenn man sehr stark im Schwimmen ist, hat man jetzt zum Beispiel einen Vorteil gegenüber anderen. Und ja, alles genau die Hälfte zu machen, da sind natürlich am Ende viele nicht damit zufrieden. Und sie hätten es besser gefunden, wäre er verlegt worden, denn dann hätten sie diese ganze Experience gehabt, nur an einem späteren Zeitpunkt.
Ja, das, also ich finde es wirklich bemerkenswert, weil also die Sache ist ja auch immer, es ist ja nicht nur der Lauf, ne? Es ist ja auch die Tatsache, dass Leute da kollabieren. Wer kollabiert, braucht den Rettungsdienst und kommt ins Gesundheitssystem rein, das einfach sowieso schon ja überlastet war, wie wir von allen Ecken gehört haben, hören wir sicherlich auch gleich nochmal aus dem Unfallkrankenhaus hier. Es gibt aber neben ja, Sportveranstaltungen auch noch andere Großveranstaltungen, deshalb Juliane, tausend Dank dir für diesen Einblick. Und wir wechseln jetzt zur nächsten Gästin, Annalea, die ihr in meinem Podcast noch nicht gehört habt. Aber die nächste Folge, die auch nächste Woche dann rauskommen wird, die ist mit Annalea. Und deshalb, Annalea, stellst du dich vielleicht auch noch mal kurz vor, was du machst und wo du am Wochenende warst.
Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einladung. Mein Name ist Annalea und ich arbeite bei Cardus im Bereich Training and Education und koordiniere den Wellbeing-Bereich. Cardus ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Berlin und wir gehen in Kriegs- und Krisengebiete und sind derzeit im Sudan, in Ukraine und in Gaza im Einsatz und haben jetzt am Wochenende auch für Venezuela angefangen. angefangen zu packen. Aber bevor ich damit angefangen hatte, war ich auf der Fusion, weil wir da einen Vortrag gehalten haben. Und dazu muss ich sagen, dass Cardus so ein bisschen die besondere Geschichte oder das Narrativ, das sich gut hält, hat, dass Cardus auf der Fusion entstanden ist. Das hat so ein bisschen den Background, dass unheimlich viele von uns aus subkulturellen Zusammenhängen kommen und auch immer schon bis heute viel mit Planung, Organisation und Durchführung der Fusion zu tun haben. Und etwa vor 12 Jahren war dann so ein bisschen die Idee, ob man nicht, wenn man ein Festival in MacPom an der Seenplatte im Nirgendwo für 70.000 Menschen aufbauen kann, ob das nicht auch etwas ist, was wir für den Katastrophenschutz beziehungsweise für die humanitäre Hilfe so ein bisschen adaptieren können. Und genau, so hat das ein bisschen angefangen. Und deswegen waren wir auch quasi mit genau dem Thema auf der Fusion am Freitag, um dort einen Vortrag zu halten. Genau.
Das war auf jeden Fall schon die perfekte Werbung für die Folge in der nächsten Woche, in der wir nämlich genau über das, was Cardus macht und was das mit Resilienz zu tun hat, auch in Berlin. Ja, darüber reden wir ausführlich. Heute interessiert mich aber vor allem die Fusion. Für alle, die das nicht wissen, wir haben es schon gehört, ein 70.000-Personen-Festival in der Mecklischen Seenplatte in einem Ort, der heißt Lerz, glaube ich. Ich war da noch nie, aber es ist ausgesprochen beliebt. Man muss sich um Tickets bewerben. Umso faszinierender, ehrlich gesagt, fand ich, dass die Fusion nicht abgesagt wurde. Ich sehe aber auch da aus Veranstalterperspektive, dass, dann sind die Konkurs, nehme ich an, wenn sie das machen. Und deshalb interessiert mich, wie war es denn jetzt, als du da warst am Freitag?
Also genau, ich bin Donnerstagabend losgefahren, weil ich dachte, es macht ja Sinn, bei dem Wetter da eher so abends anzukommen und nicht direkt in diesen Hitzeschwall reinzustarten. Und als ich dann losgefahren bin, gab es ja erstmal eine kleine Vollevakuierung des Festivals, da es einen kleinen Brand direkt neben dem Festivalgelände gab. Und da dachte ich dann erst schon, dass wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden würde oder dass das Festival gar nicht weiterlaufen wird. Aber es ging dann weiter und ich bin dann auch weiter dahin gefahren und habe dann da auch die erste Nacht verbracht. Und genau, morgens ging es dann los mit Sonne und erst dachte ich noch, passt.
Samstag war noch okay, entspannt. Ach du warst dann Freitag.
Das war dann Freitag. Ich bin Donnerstagnacht los, Freitagmorgen dann da so aus dem Auto gekrabbelt. Und genau, hatte auch über Nacht 2-3 Getränke getrunken, das gebe ich hier ganz ehrlich zu. Und muss ich auch sagen, normalerweise hätte ich, glaube ich, mehr getrunken, wenn ich nicht so Angst vor dem nächsten Tag gehabt hätte, dann bei Hitze mit Kater und noch einen Vortrag, den ich um die Mittagszeit halten muss. Ich hatte dann einen Kater, obwohl ich wirklich nicht viel getrunken habe. Das hat sich auf jeden Fall, habe ich direkt gemerkt, dass sich das anders angefühlt hat als sonst. Und es wurde ab 10 Uhr einfach unerträglich warm. Und ich bin wirklich ein Mensch, mache gern Urlaub in warmen Ländern, dies, das. Es war beeindruckend. Es hat mich wirklich in einer Art und Weise körperlich beeinträchtigt, die ich so von mir noch nicht kannte. Also es hat mir wirklich Angst gemacht, zu lange am Wasserhahn anstehen zu müssen in der Sonne, um meine Flasche wieder aufzufüllen, weil das einfach granatenanstrengend direkt vor den Körper wurde.
Ja, und wie hat sich das geäußert? Also du hast, ja genau, also ich finde es spannend, dass du auch sagst, dass dir das Angst gemacht hat. Hattest du das Gefühl, dass das anderen auch Angst gemacht hat? Ich meine, da waren 70.000 Personen, ne? Das ist ja auch nicht so besonders viel Schatten auf dem Gelände eigentlich. Mhm. Und wie hat sich das bei dir geäußert? Vielleicht kannst du das einmal so.
Also genau, ich kann auf jeden Fall sagen, ich war überrascht davon. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt ja auch Samstag und Sonntag nicht mehr da, aber am Freitag war ich überrascht von der Vernunft, die mir entgegengestoßen ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, es wurde sich sehr gut im Schatten aufgehalten. Die Leute waren es war jetzt nicht übertrieben offensichtlicher Konsum in der prallen Sonne. Ich war ja schon öfter dort. Also ich fand es auf jeden Fall so ein bisschen vernünftiger. Das ist jetzt aber auch nur so meine ganz persönliche Perspektive. Wenn ich jetzt aus Sunny-Perspektive sprechen würde, würde ich euch vielleicht ganz andere Geschichten erzählen. Aber ich hatte das Gefühl, alle haben so ein bisschen verstanden, dass es doll ist und zumindest bis abends gewartet, bevor man dann richtig losfeiert. Und das fand ich auf jeden Fall, ist mir aufgefallen. Gleichzeitig ist mir für mich aufgefallen, dass ich es einerseits total schön fand, da zu sein, weil ich bin da total gerne und ich hätte auch FOMO gehabt, wenn ich gar nicht dort gewesen wäre. Aber ich hatte die ganze Zeit ich war angespannt, hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das ja auch jederzeit passieren könnte, dass jetzt hier jemand umkippt, dass man immer mal schaut, liegt jemand, hat genug Wasser, dies, das. Das war auf jeden Fall was mich so begleitet hat. Ich bin auch nicht so viel rumgelaufen. Also ich gucke mir sonst auch mehr an, was ist neu dieses Jahr, was haben sich an den Bühnen verändert. Ich habe mir wirklich einen Ort gesucht, wo ich mich aufhalten kann. Und vor allem ist es mir dann aufgefallen, als ich um 1 Uhr mittags meinen Vortrag gehalten habe auf einer kleinen Bühne, dass mir Wörter einfach nicht mehr eingefallen sind. Also ich saß da mit einer Wasserspritze und natürlich auch Wasser zum Trinken und ich war in der Vorstellungsrunde und mir ist das Wort Hilfsorganisation nicht mehr eingefallen, als ich Cardus vorstellen wollte. Und dieser Vortrag ging eine Stunde und es hat sich auf jeden Fall konsequent bei mir und auch meinem Kollegen, mit dem ich auf der Bühne saß, durchgezogen, dass wir einfach Wortfindungsschwierigkeiten hatten und dass wir wirklich ganz schön uns da durchgekämpft haben durch diese eine Stunde. Und de facto haben wir jetzt ja keinen wissenschaftlichen Vortrag gehalten. Wir haben von unserer alltäglichen Arbeit erzählt und das fiel mir wirklich schwer. Und als dann auch noch Nachfragen kamen und danach wollten ja die Menschen auch noch mit einem so mal einchecken und mal erzählen, was sie so machen. Das ist ja immer nach so Vorträgen so. Also ich war wirklich platt, richtig platt und ich fand es maximal anstrengend, körperlich, aber auch vom Kopf her mich so zu konzentrieren. Also ich konnte mich nicht konzentrieren.
Ja, das ist, finde ich, glaube ich, was ich tatsächlich auch selber noch gar nicht so stark beachtet habe, dass natürlich bei Festivals auch die Menschen, die auf der Bühne sind. Ja, und du hast ja nicht getanzt und gesungen.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja. Das finde ich schon bemerkenswert. Hast du denn was gehört? Ich habe das jetzt hier vorher auch noch recherchiert und nichts dazu gelesen, ob es irgendwie viel hitzeerschöpfte Menschen da bei den Sanitätern gab oder vielleicht auch jemand verstorben ist, weil, ne, also die meisten schlafen ja dann eher tagsüber in den extrem überhitzten Zelten. Also es ist ja, also wie gesagt, es fällt mir wirklich schwer, mir das vorzustellen.
Ich habe nichts gehört. Es würde mich aber auch nicht wundern, weil es ja durchaus auf großen Festivals, genau wie auf Marathons, passiert, dass Menschen versterben aufgrund von Hitze oder Erschöpfung oder in irgendeiner Form kollabieren. Und es würde mich überhaupt nicht wundern. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Fusion dann ein sehr starres Konzept hat und um die Sicherheit ihrer Community da auch zu garantieren, beziehungsweise da auch so ein bisschen auf deren psychologische Stabilität achtet, dass sowas dann auch einfach nicht unbedingt durchrutscht, solche Informationen. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Danke dir, Annalena, mit diesem Bericht von der Fusion, einem der Festivals, die stattgefunden haben am Wochenende. Es hat übrigens auch noch ein anderes, größeres Festival in den Niederlanden stattgefunden mit, ich glaube, 50.000 Teilnehmenden, das dann mittendrin abgebrochen wurde. Die Leute, die ihre Weekend-Tickets hatten, sind dann da hingefahren und durften dann nicht aufs Gelände. Und das, also ich glaube, im Nachgang muss man bei diesem Festival sagen, es ist besser, es gleich abzusagen, weil wenn alle schon mal da sind, es schon mal angefangen hat und die Menschen unterwegs sind, dann wird es auf jeden Fall ungleich schwieriger. Und kommt dann natürlich auch zu so Wartebereichen, ja, beim Abreisen und so weiter, wo die Leute dann da in der Hitze stehen. Ja, also vielen lieben Dank dir, Annalea. Und wir wechseln beim Thema, gibt es eigentlich Tote und Verletzte durch Hitze, in den Gesundheitssektor, nämlich ans Unfallkrankenhaus in Berlin. Ulrike Krohl, meine Nachfolgerin als Klimamanagerin, haben wir hier. Die kennt ihr aus der ersten Folge dieses Podcasts. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das direkt nach dieser Folge sich anzuhören. Ulrike, schön, dass du da bist. Du hast gerade guten Morgen gesagt. Es ist hier bei mir gerade 17.15 Uhr. Warum schläfst du denn so lange?
Ja, erstmal hallo. Warum ich so lange schlafe? Ja, ich bin aktuell im Nachtdienst. Ich bin die Nachfolgerin von Andrea und bin dennoch als Pflegekraft auch im Einsatz. Also ich bin die Klimamanagerin, mache das 20 Stunden die Woche und stehe 20 Stunden die Woche auch noch am Bett. Ich habe das Glück, dass ich zu diesen Temperaturen den dankbarsten Dienst habe. Ich hatte Nachtdienst oder habe Nachtdienst noch bis Freitag. Und ja, das war ganz schön herausfordernd diese Nacht, weil wir einfach auf Arbeit angekommen sind und es waren draußen noch, ich glaube, 32 Grad gestern um 22 Uhr. Also es war wirklich extrem heiß. Und die niedrigste Temperaturmarke waren heute Nacht 25 Grad. Das war schon echt herausfordernd.
Ja, und das ist ja jetzt wirklich praktisch, weil du uns jetzt aus der Pflegepraxis und aus dem, was das UKW macht, erzählen kannst. Wie war es denn auf der Station? Also merkt ihr die Tropennächte dann auch an den Patienten? Also ich muss sagen, ich habe schon schlecht geschlafen in diesen beiden wirklich nicht unter 25 Grad Tropennächten. Das war schon anstrengend.
Ja, also wir merken es auf alle Fälle. Wir haben viele Bereiche, die inzwischen schon gekühlt oder klimatisiert sind, also wo die Patienten wirklich ein angenehmes Klima haben. Aber was viele nicht so wissen, wir haben auch viele Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen und unser ganzes Gebiet ist ja Gartendenkmal und da kann man nicht einfach so bauen oder Optimierung vornehmen, wie man das gerne hätte. Das muss alles abgestimmt werden und die D2, auf der ich arbeite, die ist gerade in ein denkmalgeschütztes Haus umgezogen, in Haus 5. Weil unsere Station brandschutzsaniert wird und im Rahmen der Brandschutzsanierung auch eine Kühlung bekommt. Aber das macht natürlich jetzt, dass wir an einem sehr, ich sag mal, warmen Ort untergebracht sind. Und das haben wir schon gemerkt. Und wir merken es auch. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, eine Woche lang jeden Tag über 30 Grad. So ab Mittwoch, Donnerstag gab es auch eine Zunahme in der Rettungsstelle von hitzebedingten Erkrankungen, dass halt gerade ältere Menschen oder vorerkrankte Menschen kollabiert sind. Aber wir haben auch jedes Jahr wieder Menschen, die sich abkühlen wollen, in den See springen kopfüber und dann einen Querschnitt haben. Auch das haben wir diese Woche wieder gemerkt und Wir haben Menschen, die am Freitag rausgegangen sind bei, ich glaube, 35 Grad und dann gestürzt sind und sich einen Bruch zugezogen haben. Das ist so ein bisschen schwierig, das greift ja alles ineinander. Da steht der Bruch als Diagnose, aber der Bruch ist natürlich zustande gekommen, weil die Menschen kollabiert sind aufgrund der Hitze, weil sie rausgegangen sind bei 35 Grad, nicht im Schatten unterwegs waren und ja, das ist nicht so.
Ja, ich bin ja auch mit einem Intensivpfleger verheiratet, der auch Nachtdienste hatte am Wochenende und der hatte auch einen Patienten, der wurde neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden und es stellte sich dann raus, dass er halt gestürzt ist, weil er von der Hitze erschöpft war. Und sich dann aber was am Kopf getan hatte. Ne? So, aber das sind genau diese Sachen, wo man dann so, okay, ist es hitzebedingt oder nicht? Ich habe tatsächlich auch selber bei einer Veranstaltung am Freitag, ist dann jemand kollabiert, hat mehrfach erbrochen, sodass wir dann auch den Rettungsdienst rufen mussten. Und tatsächlich ist meine Oma verstorben heute. Und ich frage mich schon so ein bisschen, also es war ja absehbar und trotzdem, ne, ist es ja so eine Frage, so, okay, hat die Hitze das jetzt irgendwie, ja, verschnellert oder keine Ahnung. Ne? Das sind, und dann werden eben bei diesen Geschichten, auch übrigens bei diesen Badeunfällen, ja, alleine in Berlin sind 3 Menschen ertrunken am letzten Wochenende. Ja, das wären dann halt schon nochmal andere Geschichten als eine Zahl, wo dann steht, okay, 5000 Tote, sondern irgendwie dieser Einfluss ist ja viel, viel höher. Und wie geht ihr denn im UKB damit um? Darüber haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen. Ne? Im Spiegel bist du ja jetzt auch mit einem Foto und auch eine ehemalige Kollegin von mir tatsächlich auch mit so einer Kühlweste. Ist das was, also hat das alles so geklappt? Und was habt ihr gelernt vielleicht, was gut geklappt hat oder was vielleicht auch gar nicht so gut geklappt hat, wie ihr es euch immer gedacht habt?
Also wir sind ja im UKB schon sehr lange dabei, Hitzeschutz zu betreiben. Es hat sich gezeigt, dass es Tatsache nicht ganz so einfach ist. Wir haben wirklich viele Maßnahmen zusammengefasst. Aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Fachabteilungen haben, ist es natürlich auch schwierig, die umzusetzen. Also es hat sich gezeigt, wenn wir eine Maßnahme haben, die in einer Abteilung gut klappt, dass wir die nicht 1:1 in eine andere Fachrichtung umsetzen können, weil die ein ganz anderes Patientenklientel haben, weil die ganz andere Schwerpunkte haben, weil die ganz andere Abläufe in ihrer Tagesstruktur haben. Und das ist alles sehr kleinteilig, was wir da brauchen. Was aktuell meine Aufgabe ist im Bereich Hitzeschutz, ich bin dabei, für das gesamte Klinikum, also für jeden Bereich, den wir haben, Heatmaps zu erstellen. Das ist natürlich eine knackige Aufgabe. Damit habe ich angefangen, damit bin ich in die Bereiche gegangen und alle haben gesagt, das ist eine super Sache und da werde ich wirklich aus allen Bereichen richtig gut unterstützt. Wir haben jetzt fürs Wochenende, weil wir Bereiche haben, die nicht gekühlt sind und die auch, ich sag mal, ungünstig gelegen sind, Südausrichtung und unterm Flachdach, haben wir organisiert, dass zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen, die dort ihre Arbeitsräume haben, dass die fürs Wochenende in kühleren Orten arbeiten können. Da ist halt auch wieder die Heatmap die Grundlage. Das wurde super dankend aufgenommen und jetzt kam die Idee, ob wir nicht langfristig auch, das ist aber erstmal nur eine Idee, so eine Art Rotationskonzept machen können, dass man halt sagt, okay, man hat ja die Heatmap, man hat besonders heiße Räume, die ab einer bestimmten Raumtemperatur von 35 Grad auch ungeeignet sind als Arbeitsräume und dass wir dann gucken, wo können diese Kollegen und Kolleginnen, die ja trotzdem arbeiten müssen, also wir können ja nicht einfach sagen, wir machen Feierabend hitzefrei oder sonst irgendwas, wo können wir die vielleicht in kühleren Orten unterbringen, die zum Beispiel am Wochenende nicht genutzt werden, also gibt es in der Verwaltung oder so Einheiten, die genutzt werden können. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Zu diesen Kühlwesten, haben letztes Jahr angefangen, die zu testen. Die sind in einigen Bereichen wirklich gut. Wir haben jetzt angefangen, die im Brandverletztenzentrum zu testen. Für die, die das nicht wissen, bei uns wird im Brandverletztenzentrum bei 37 Grad Raumtemperatur gearbeitet. Das liegt einfach daran, wenn die Haut die Funktion der Wärmespeicherung nicht mehr erfüllen kann, muss man ja gegensteuern, weil die betroffenen Patienten und Patientinnen, die da liegen, auskühlen würden. Und das machen wir, indem wir die Raumtemperatur auf Körpertemperatur hochheizen. Da habe ich aber jetzt schon die erste Rückmeldung bekommen, da wird ja mit persönlicher Schutzausrüstung gearbeitet, dass die Kühlwesten da nicht ganz so einen guten Effekt haben, dass sie eher, also die ersten Minuten, die ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten ist das okay, aber danach wirkt es eher wie so eine zusätzliche Isolierung, so. Dass wir jetzt eigentlich gesagt haben, okay, die Kühlmaterialien, die wir haben, sind im Brandverletztenzentrum oder in den Bereichen, wo mit persönlicher Schutzausrüstung gearbeitet wird, nicht so gut einsetzbar. Und jetzt müssen wir einfach gucken, ob wir die vielleicht in andere Bereiche geben können, wo, ich sag mal, mit anderer Berufskleidung gearbeitet wird. Aber das ist alles, man muss es einmal testen, das braucht viel Zeit. Wir brauchen die Wetterbedingungen, die wir jetzt ja hatten. Und da müssen wir schauen, was wir da anpassen können. Aktuell ist es so, dass das Thema Thema im Klinikum natürlich einen relativ hohen Stellenwert hat. Also mein E-Mail-Account und mein Telefon haben letzte Woche auch nicht stillgestanden. Wir sind da wirklich rotiert, haben vielen Leuten auch geholfen. Aber es bedarf natürlich langfristig auch, dass wir Räume kühlen, um einfach zu gewährleisten, dass da gearbeitet werden kann und dass die Gesundheit dadurch nicht, ich sag mal, gefährdet wird.
Ja, ich bin ehrlich gesagt weiterhin total begeistert davon, wie ihr das Thema Hitzeschutz da weiterentwickelt, weil es halt auch zeigt, dass so ein bisschen das, was in den letzten Tagen auch so in den sozialen Medien und auch in der Presse so präsent war, dass wir gar nicht vorbereitet sind und dass alles nur schrecklich ist. Also das ist alles schrecklich, aber ich würde schon sagen, das war jetzt schon eine außergewöhnliche Krise die letzten Tage. Wie außergewöhnlich die war, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber es stimmt halt nicht, dass wir gar nicht vorbereitet sind. Wenn wir gar nicht vorbereitet wären, dann hätte der Halbmarathon in Hamburg stattgefunden, weil wir das Bewusstsein dafür nicht hätten. Und ich glaube, auch bei euch im UKB wäre einfach weniger los gewesen. Und vielleicht hätte es auf der Fusion auch weniger Schatten gegeben. Wer weiß. Genau. Also vielen Dank an euch alle für diese, ich finde, wirklich eindrucksvollen Berichte. Und es zeigt auch nochmal, wie unterschiedlich das Thema ist. Und am Ende geht es aber überall um das Gleiche, nämlich um die Gesundheit der Menschen. Und ja, das ist genau der Grund, warum wir auch alle eifrig daran weiterarbeiten werden. Danke, danke. Und ja, nach diesen, ja, wie ich finde, wirklich eindrucksvollen Berichten gehen wir nochmal zurück zu Max, weil ja, es ist immer noch Ende Juni, als das Ganze anfing, war offiziell noch Frühling. Also das heißt, wir haben noch 3 Monate Sommer und auch noch so ein bisschen Herbst, der auch mal heiß sein kann, vor uns. Was denkst du denn, Max, war es das jetzt für diesen Sommer und wir können uns jetzt alle entspannen und in Urlaub fahren oder steht uns da noch mehr bevor?
Also man kann das natürlich nie 100% mit 100%iger Sicherheit sagen und als Meteorologe muss man das immer am Anfang sagen, aber da wird sicherlich noch was kommen diesen Sommer. Also wir sehen jetzt schon in den Wettermodellen, dass es da wieder Signale gibt, dass so in 7 bis 10 Tagen über Westeuropa, Frankreich vor allen Dingen, vielleicht aber auch wieder bei uns, dass es da nochmal zu einer Hitzewelle kommen könnte. Die Signale sind nicht ganz so eindeutig wie bei der letzten Hitzewelle. Da gab es 7 bis 10 Tage vorher wirklich sehr eindeutige Signale. Also war die Unsicherheit zwischen den Modellvorhersagen nicht so groß, wie das vielleicht jetzt ist. Aber der Sommer ist, wie du sagtest, noch lang. Wird ja auch immer länger durch den Klimawandel, durch den voranschreitenden Klimawandel. Sehr wahrscheinlich wird es bestimmt noch mal heiß, ob wir wieder die 40 Grad knacken oder den Temperaturrekord, der 3-mal in Folge geknackt worden ist, sozusagen, dann nochmal knacken, das weiß man nicht, aber ausschließen kann man es nicht.
Okay, also das heißt, du würdest schon sagen, wir müssen uns da jetzt wirklich vorbereiten. Also was ich ja wirklich auch total bemerkenswert finde, ist, dass jetzt ausgerechnet Frankreich so stark betroffen ist, weil ja nach der Hitzewelle 2003 mit den vielen 10.000 Toten in Frankreich, die eigentlich ja richtig viel tun im Bereich Hitzeschutz, ne? Sie haben einen guten Hitzeaktionsplan. In Deutschland wird immer gesagt, Frankreich ist das strahlende Beispiel des Hitzeschutzes und dass einfach diese Bedingungen und in Frankreich waren ja auch über, vor allem in Paris, über 10 Tage über 35 Grad. Das ist natürlich Wahnsinn, weil sich die Gebäude so aufheizen, dass man diese Temperatur da aus den Wänden auch über Tage nicht mal richtig rausbekommt. Und das ist für mich schon so ein starkes Zeichen dafür, als auch eben, genau, wir sind halt in der Klimakrise. Es ist eine Krisensituation und egal wie viel wir uns überlegen, wenn diese Temperaturen so weiter ansteigen, da kann man sich gar nicht so vorbereiten, dass man das nicht merkt, sondern man kann irgendwie nur gucken, wie kriegen wir das hin, dass unser System nicht zusammenbricht. Und ich würde jetzt sagen, in Deutschland, wir können vieles besser machen. Darüber werden wir in diesem Podcast sicher auch noch oft und lang und ausgiebig sprechen. Aber unser System ist nicht ganz zusammengebrochen. Ja, wir waren vielleicht in der Nähe an manchen Stellen, aber wir sind jetzt alle noch hier, sind arbeiten und die Schulen sind offen und die Krankenhäuser auch. Aber du sagst jetzt, diesen Sommer könnte es noch heiß werden? Vielleicht knacken wir die 40 Grad nicht. Wie sieht es denn in den nächsten Jahren aus?
Naja, also man muss sich nochmal den Trend anschauen aus den letzten Jahrzehnten. Da wird man jetzt nicht, also es wird immer wahrscheinlicher, dass es immer heißer wird. Also dass wir dieses Jahr einen Sommer haben, der, wenn wir in 10 Jahren zurückschauen, nicht unbedingt als besonders heiß gilt. Das kann man schon sagen. Also wir haben ja sogenannte Klimaprojektionen, die mit Szenarien rechnen, womit man in die Zukunft versucht zu schauen. Auch die haben natürlich Unsicherheiten. Aber relativ unabhängig von dem, wie sich jetzt die klimawirksamen Emissionen heute und in den nächsten 5 Jahren verhalten, die nächsten Jahre wird der Temperaturanstieg erstmal weitergehen, ob auf diesem hohen Level. Das weiß man natürlich nicht. Und wenn sich jetzt vielleicht doch auch nochmal kühlere Wetterlagen einstellen, das kann nochmal zufällig passieren, aber die Wahrscheinlichkeit für starke Hitzewellen und auch für Temperaturrekorde und auch Temperaturen jenseits der 32, 43 Grad, die ist einfach, wird einfach immer größer. Wir haben ja jetzt erst Juni, das sind normalerweise die größten Hitzewellen, kommen immer so Ende Juli, Anfang, Mitte August. Das ist so die Zeit, wo es am heißesten wird. Das zeigt einfach, was an Potenzial da ist in den immer heißer werdenden Luftmassen. Also da würde ich, ich wäre nicht überrascht, wenn wir in den nächsten 10 Jahren irgendwo 44 Grad, 43 Grad in Deutschland sehen würden.
Da muss man fast sagen, wenn das erst in 10 Jahren ist, dann wäre ich ja schon fast froh. So, ja, das, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, ich habe schon so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich weiß das natürlich alles, aber ich muss echt sagen, nach den Erfahrungen der letzten Tage ist es auch bei mir doch nochmal ordentlich präsenter geworden, was das eigentlich alles bedeuten wird. Und ich habe da so gar keine Lust drauf. Deshalb für dich, Max, zum Abschluss noch die Frage, wenn du frei entscheiden könntest. Was müssen wir denn jetzt machen?
Wir müssen ganz viel machen. Wir müssen sowohl kurzfristig als auch langfristig was tun. Also ich glaube, da wo die vulnerabelsten Personengruppen sind, da muss man einfach tatsächlich kühlen, aktiv kühlen. Ob das jetzt die typische Klimaanlage mit der Wanddurchbohrung ist oder ob das eine effektivere Wärmepumpen mit Flächenheizung in Kombinationslösung ist oder und dann natürlich auch mit einem vernünftigen Baustandard. Das ist einfach wichtig, denn ansonsten sterben die Menschen. Und natürlich muss man langfristig auch daran denken, unsere Baukultur, unsere Lebenskultur und unsere gebaute Umwelt mit viel mehr Grün zu durchsetzen. Bei Sportveranstaltungen zum Beispiel muss es darum gehen, dass man die einfach prinzipiell nicht mehr irgendwie im Sommer mitten am Tag plant. Das ist einfach Quatsch. So ein Marathon würde wahrscheinlich im April oder im Oktober viel mehr Sinn machen als jetzt im Juni oder Juli. Vielleicht kann man den auch nachts machen. Das gibt es im mediterranen Raum auch schon, dass es da Läufe gibt, die einfach nachts durchgeführt werden. Da hat man wenigstens die Sonne nicht. Es ist zwar auch noch immer noch warm, aber es ist eben nicht sonnig. Das ist ja noch so eine Zusatzbelastung. Ich denke, gerade im Gesundheitssystem ist der Bedarf einfach ganz akut, weil da die Vulnerabilität einfach am größten ist. Und da, wo jetzt, ich sag mal, gesunde, sportliche Menschen unterwegs sind, zum Beispiel zu Hause, dann da muss man halt natürlich auch schauen, dass man die Städte so plant, dass es immer grüner wird in den Städten. Das hält schon einiges an Temperatur ab. Es wird natürlich nicht dazu führen, dass wir jetzt auf einmal, nur weil wir überall Bäume pflanzen, in 2 Jahren dann 22 Grad bei einer Hitzewelle im Haus haben. Nein, das wird das auch nicht verhindern können, dass es warm wird im Haus. Aber es geht auch so ein bisschen um Gewohnheiten umzustellen. Aber ich glaube, das wird fast am längsten dauern. Also, dass man jetzt, sage ich mal, Arbeitszeiten anpasst, dort, wo es möglich ist, Bewegungsgewohnheiten anpasst. Also solche Sachen. Es muss also auf vielen Ebenen sehr viel passieren. Und dieses Hitzethema ist da, glaube ich, wirklich so der größte Handlungsbedarf in unserer Gesellschaft. Und leider ist es natürlich so, das, was wir heute besprechen, das ist jetzt wahrscheinlich ganz viel durch die Medien auch gegangen. Ganz vielen Leuten ist das jetzt irgendwie kurzfristig bewusst geworden. Und in 3 Wochen wird es wieder kühl und regnerisch. Und dann haben wieder alle Leute, die meisten es vergessen. Aber wenn es nur, ich sag mal, 0,1% der Leute dann doch noch behält und was ändert, dann ist das ja immer gut. Aber leider wird es immer diese Hitzewellen als Anstoß brauchen, um da noch kleine Veränderungsschritte anzustoßen.
Ja, vielen Dank dir, Max. Tatsächlich empfehle ich euch allen jetzt mal, meinen Newsletter zu abonnieren oder auf meiner Website oder bei LinkedIn meinen letzten Newsletter zu lesen, weil ich habe mir darüber auch ganz viele Gedanken gemacht über dieses, auch so, wie ist das jetzt eigentlich mit der Aufmerksamkeit? Mein Gefühl ist, dass sich was verändert hat in Deutschland in den letzten Tagen in der Wahrnehmung der Dringlichkeit der Klimakrise. Mal sehen, ob das so bleibt. Ich denke, es hängt auch ganz stark davon ab, ob jetzt die nächste Hitzewelle kommt, von der du gerade gesprochen hast, Max, in 10 Tagen oder nicht. Mit der Frage will ich aber schon noch mal an euch alle gehen, nämlich gerade in den unterschiedlichen Sektoren. Juliane, im Sport, was denkst du denn, was da jetzt passieren muss, sowohl mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate als auch langfristig?
Ich denke, langfristig braucht es auf jeden Fall Klimaanpassungskonzepte für alle Sportveranstaltungen, also prinzipiell. Und ich denke vor allen Dingen für Sportveranstaltungen im Sommer. Ich denke, Sportveranstaltungen können auch weiterhin im Sommer stattfinden, aber die Zeiten sollten auf jeden Fall verschoben werden. Letztes Jahr zum Beispiel war ich in Jamaika und bin dort auch einen 5-Kilometer-Lauf mitgelaufen. Und die JamaikanerInnen sind zum Beispiel auch sehr laufaffin und es gibt sehr, sehr viele Laufveranstaltungen. Und dort ist es auch immer heiß und immer sonnig. Und die Veranstaltungen starten einfach sehr, sehr früh, also teilweise um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens, wo es auch in Deutschland bei einer Hitzewelle noch vergleichsweise kühl ist. Zum Vergleich, der Heller Halbmarathon wäre um 8.30 Uhr bzw. um 9 Uhr gestartet, der letzte Startblock um 10 Uhr. Das heißt, man kommt direkt in die Mittagssonne und Mittagshitze und das könnte man eben relativ einfach vermeiden. Und zum Zweiten braucht es klare Absagekriterien, einfach um eine Planungssicherheit zu schaffen, nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für alle Teilnehmenden. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch realistisch. Meine Schwester zum Beispiel macht Triathlons und sie hat mir gesagt, es gibt bei der Anmeldung bei ihren Triathlons, die sie macht, das sind eine kleinere Veranstaltung, immer beim Anmelden einen Hinweis, dass der Triathlon wetterbedingt abgesagt werden kann und man hat als teilnehmende Person dann keinen Anspruch auf irgendwas, also kein Geld zurückzubekommen. Aber man kann sich immerhin darauf einstellen und der Veranstalter würde dadurch eben auch nicht unbedingt ins Minus gehen. Und es gibt dann am Tag der Veranstaltung keine Überraschung und auch keine Überraschung vorher, wenn eben schon klar ist, okay, es wird eine Hitzewelle geben, es wird vielleicht auch ein ganz großes Unwetter geben. Es gibt ja eben auch andere mögliche Extremwetterereignisse, die nicht nur eine Hitzewelle sind. Und da kann man einfach Sicherheit schaffen und da können sich alle darauf einstellen.
Ja, du hast jetzt Jamaika erwähnt. Also erstmal vielen Dank für diesen Überblick. Juliane sammelt so Erfahrungen, Extremerfahrungen und Grenzerfahrungen im Bereich Klima leider ein. Dafür aber machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge, nämlich wie es eigentlich war, während dieses Superhurricanes im letzten Jahr auf Jamaika gewesen zu sein. Was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, es gab irgendwann eine Krokodilwarnung und Juliane durfte nicht mehr rausgehen. Aber wie gesagt, ich glaube, vielleicht machen wir dazu eine Extra-Folge. Das war nämlich auch eine beeindruckende Zeit. Dann Annalea, Festivals. Was denkst du, was muss passieren?
Ich glaube, Festivals waren ja schon immer am meisten von Wetter betroffen, also von Extremwetter, Unwetter, dies, das. Also alle Leute, die öfter mal auf Festivals gehen, wissen, wie wir dem Wetter dort ausgesetzt sind. Ich glaube, für die Fusion oder ganz allgemein für so große Festivals braucht es ähnlich wie das, was Rieke vorhin meinte, es braucht sowas wie einen Heatplan, es braucht sowas wie Hitzeguides. Es braucht einfach ganz klar dieses Thema als Sonderthema auf den Festivals. Und mal so ein kleines Side-Notice noch, als nämlich der kleine Brand neben dem Fusion-Gelände ausgebrochen ist, da gab es noch keine Branddurchsage, sondern eine Unwetterdurchsage und die Leute wurden in ihr Zelt geschickt und an den Zelten standen dann Menschen und riefen, auf gar keinen Fall in die Zelte, ihr müsst hier runter. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das größte Learning für die Fusion. Hitze ist, ne, Hitze, Waldbrandgefährdung etc. ist ein ganz eigenes Thema und es braucht mehr Wasserversorgung, es braucht mehr Schatten, es braucht Leute, die rumlaufen und schauen, wie geht's den Leuten auf den Campingplätzen, wie geht's den Leuten auf dem Festival. Es braucht eine ganz eigene Abteilung dazu oder es braucht einen ganz eigenen, ja, es braucht Leute, die nur das machen eigentlich bei Hitzewellen, wie wir sie jetzt am Wochenende hatten.
Das ist so. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Hitzeschutz jetzt mache, weil es braucht wirklich Leute, die sich um Hitzeschutz kümmern in allen Ebenen. Also nicht nur ich, ne? Ulrike ist ja auch so jemand, Juliane ist auch so jemand und ihr seid also ja auch in so kleinen Bereichen tätig und der Handlungsbedarf ist gefühlt unendlich und wir wissen noch so wenig und wir lernen so viel. Also genau. Es ist auf jeden Fall was, wo es sich auch lohnt zu investieren und sich zu spezialisieren, weil der Bedarf wird nicht weniger werden. Ja, auch dir lieben Dank, Annalea. Dann jetzt abschließend nochmal zu Ulrike. Was denkst du im Gesundheitssektor, was muss noch passieren?
Also wir müssen das Thema Hitze viel mehr in den Fokus rücken und zwar nicht erst dann, wenn die Hitzewelle angekündigt wird, wenn gesagt wird, wir erwarten am Wochenende Temperaturen um die 40 Grad, sondern ich sehe das wirklich als langfristige Aufgabe. Wir müssen, wie Max schon gesagt hat, wir müssen gucken, wie bauen wir zukünftig Krankenhäuser? Brauchen wir überall diese großen Glasfronten oder können wir vielleicht auch so ein bisschen so aus der Mittelmeerregion lernen? Wir müssen einfach an die Behandlungs- und Versorgungspraxis ran. Also wir müssen schauen, muss wirklich jemand bei 35 Grad Temperatur eine Metallplatte aus dem Arm rausgeschraubt kriegen, wenn er schon eine gewisse Vorerkrankung hat und den ganzen Tag nüchtern sein muss und nichts trinken kann. Wir müssen das einfach ins Bewusstsein rufen. Wir brauchen langfristig Strategien, wie wir damit umgehen. Ich finde, so langsam rückt das Thema ja wirklich auch in die Mitte der Gesellschaft, dass es halt nicht einfach schön ist, wenn es im Sommer warm ist. Aber ich glaube, wir stehen wirklich erst am Anfang einer ganz langen Reise. Und eigentlich finde ich auch, dass es auf politischer Ebene einfach mal Verbindlichkeiten braucht, weil wir sprechen hier am Ende des Tages über Menschenleben, die geschützt werden müssen. Und damit meine ich nicht nur unsere Patienten und Patientinnen, sondern ich meine auch insbesondere das Personal, was bei diesen Temperaturen funktionieren muss. Und ich wünsche mir auch, dass die Politik sich dem Thema annimmt und da auch einfach mal Gelder zur Verfügung stellt, dass wir das vernünftig umsetzen können.
Ja, ich muss, also das, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin wirklich, das holt mich total ab, weil ich habe mich so gewundert, ich lebe ja in Berlin, wo war eigentlich der Bürgermeister die letzten Tage oder wo war eigentlich der Bundeskanzler?
Also aus meiner Perspektive. Der Bürgermeister hat Tennis gespielt.
Ja, ich habe sehr schöne bei Hitze im Tennis Kollabier-Memes von ihm gesehen, ehrlich gesagt. Genau, aber er, also vermutlich hat er kein Cappy aufgehabt. Ich habe tatsächlich ein Video gesehen, da war er und bei irgendeiner Hockey-Veranstaltung und hatte nicht mal ein Cappy auf und ich dachte so, was bist du für ein Vorbild? Mann! Und ich glaube, dieses Also für mich ist das eine Krise, was da gerade passiert ist. Ja? Also die Kinder haben hitzefrei, teilweise haben die Sommerferien eher angefangen. Eltern mussten sich um Betreuung kümmern. Die Bahn ist nicht gefahren, Autobahnen wurden gesperrt, haufenweise Veranstaltungen wurden abgesagt. Für Offenbach wurde irgendwie eine NINA-Warnung gegeben, dass es ein Problem mit der Trinkwasserversorgung geben könnte, weil so viel Wasser verbraucht wird. Der Energiebedarf ist mega gestiegen, der Strompreis ist irgendwie abends mega angestiegen, weil es halt nebenbei auch noch wenig windig war. Also es gibt so viele Aspekte und die Bundesregierung hat sich einfach nicht geäußert. So, und ich weiß nicht, ich habe mir so ein bisschen so ein, keine Ahnung, so ein Wir schaffen das gewünscht, ja. Keiner tut was, sondern hi, hier ist euer Bundeskanzler und ich sehe, dass das jetzt gerade richtig krass ist, aber wir kriegen das gemeinsam hin, damit nicht alle irgendwie so halb verzweifelt zu Hause hocken. Ja, kann ich nicht nachvollziehen und das wäre tatsächlich mein Appell. An die Regierung zu sagen, Leute, man darf mit den Menschen reden in unserem Land, dann kommen die auch alle besser zurecht, weil wie man an euch ja gerade gut gesehen hat, ist, das Thema ist nicht nur vielfältig, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die da tolle Dinge tun und ja, das Bewusstsein ist gestiegen, aber uns allen würde das irgendwie helfen, wenn es politisch auch die Bedeutung bekommen würde, die es verdient hat, das Thema. Genau, das war jetzt mein Monolog zum Schluss, was ihr hier Zuhörerinnen nicht seht, alle haben ordentlich genickt, während ich das gesagt habe. Genau, ich danke euch vielen dafür, dass ihr da wart und auch so kurzfristig hierher gekommen seid zu mir in dem Podcast. Für euch Hörerinnen möchte ich euch insbesondere die Folge mit Freya Torge nochmal ans Herz legen, in der wir darüber gesprochen haben, wie man eigentlich Räume kühl halten kann im Sommer. Klimaanlagen sind ja in aller Munde und ich bin auf jeden Fall nicht gegen Klimaanlagen, aber genau wie Max es gesagt hat, wir müssen gucken, wie das nachhaltig geht. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Sachen, die man tun kann und als allererstes sollte man sich die Räume, die warm werden, genau angucken und erstmal rausfinden, warum die warm werden, damit man das dann zielsicher angehen kann. Ich war zum Beispiel heute Morgen bei meiner Frauenärztin und die hat ein Ultraschallgerät in dem Zimmer, in dem sie arbeitet. Die kann machen, was sie will. Dieses Gerät produziert eine Menge Wärme. Ja, da wird man um eine Klimatisierung sehr wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Aber genau so muss man sich das anschauen. Also hört euch die Folge mit Freya Torge an, wo wir genau darüber sprechen und haltet die Augen auf, weil wir werden dazu auch in naher Zukunft ein Webinar anbieten, wo ihr euch das nochmal mit all den Produkten ganz genau anschauen könnt. Und sollte diese Folge jetzt schon ein bisschen länger her sein, wenn ihr sie anhört, wird es das Webinar auch auf meiner Website geben und hier in den Shownotes verlinkt sein. Ja, ihr Lieben, damit sind wir fertig für heute. Tausend Dank nochmal an euch alle und wir hören und sehen uns sicher alle bald. Ciao!